ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hi, ich bin Viktoria Reichelt. In diesem Podcast sprechen wir über Hintergründe und aktuelle militärische Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schaut gerne mal donnerstags um 19.30 Uhr auf YouTube oder in der ZDF heute App in unseren Livestream rein. In dieser Folge spreche ich zunächst mit Generalmajor Christian Freuding über die aktuelle militärische Lage in der Ukraine. Er ist Leiter des Ukraine-Sonderstabes im Bundesverteidigungsministerium. In Kharkiv im Osten der Ukraine herrscht seit einigen Wochen der Eindruck, dass die Ukraine die russische Offensive gestoppt hätte. Und es gab Meldungen, dass die russische Armee Truppen aus anderen Gebieten abziehen musste, um sie um Kharkiv zu stationieren. Was ist Ihre Einschätzung zur aktuellen militärischen Lage in Kharkiv?
Das ist auch unser Eindruck von der Lage vor Ort, dass die russische Initiative, der russische Angriff, die russische Offensive zum Stehen gekommen ist. Die Ukrainer konnten den Angriff der russischen Streitkräfte auffangen. Die Lage vor Ort scheint uns stabilisiert zu sein. In den ersten Tagen des Angriffs haben die Russen noch sehr schnelle Fortschritte gemacht, haben sehr schnell Raum genommen. Das war natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass die Ukrainer ihre Verteidigungsstellungen erst in der Tiefe angelegt hatten. Im Zuge dieser vorbereitenden Verteidigungsstellen konnten sie den Angriff zum Stehen bringen. Und das russische Rational, die russische operative Idee mit dem Vorstoß in Kharkiv, die ukrainische Front zu überdehnen, scheint nach all dem, was wir jetzt wissen, nicht aufgegangen zu sein.
Scheint an dieser Stelle nicht aufgegangen zu sein. Lassen Sie uns auch mal auf die Region im Donbass gucken, rund um Chasiv-Dscha. Wie sieht es dort aus? Da wurde ja gesagt, das ist so der Hauptstoßpunkt der Russen in letzter Zeit. Läuft die Offensive dort noch oder hat sie auch dort an Kraft verloren?
Das würde ich bestätigen wollen. Sie hat an Kraft verloren. Gleichwohl ist die Situation für die ukrainischen Streitkräfte dort immer noch herausfordernd. Sie kennen ja auch die Topografie um diese Region, um diese Ortschaft Chasiv-Dscha, die den Verteidigern, den ukrainischen Verteidigern starke Vorteile durch die Möglichkeit aus überhöhten Stellungen zu wirken bietet. Das nutzen die ukrainischen Verteidiger derzeit auch aus. Ihnen gelingt es, die russischen Streitkräfte dort sehr stark abzunutzen. Aber ich würde die Situation mit unverändert sehr angespannt beschreiben wollen.
Also an verschiedenen Punkten eine zumindest mal ins Stocken gekommene russische Offensive. Ja, und das prägendste Ereignis dieser Woche waren sicher die schweren russischen Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew am Montag. Dort wurde unter anderem eine Kinderklinik schwer getroffen. Da drängt sich ja die Frage auf, ob Russland jetzt, wo es an der Front nicht mehr offensiv nach vorne verläuft, eher auf Terror auf die ukrainische Zivilbevölkerung setzt, oder?
Also ich bin jetzt kein Truppenpsychologe für die russischen Streitkräfte. Ich würde eher sagen, das, was wir in dieser Woche gesehen haben, das passt in die Linie Butscha, Bachmut, Robotynie, Mariupol. Dieses menschenverachtende Vorgehen der russischen Streitkräfte, ich würde das eher unter dem Gesichtspunkt betrachten wollen, als da unmittelbare Schlüsse aus dem taktischen Verlauf der Landoperation zu ziehen.
Wir gucken mal auf den NATO-Gipfel, auf dem Sie ja gerade unmittelbar stehen in Washington. Dort haben die USA und weitere NATO-Staaten, unter anderem Deutschland, verkündet, dass sie der Ukraine zusätzliche Ausrüstung zur Abwehr russischer Luftangriffe liefern wollen. Heißt zum Beispiel zusätzliche Patriot- oder Iris-T-Systeme. Das kündigte US-Präsident Joe Biden im Rahmen des NATO-Gipfels an. Und dann sagte der US-Verteidigungsminister Antony Blinken auch noch das hier.
Ich freue mich, ankündigen zu können, dass in diesem Moment die Lieferung von F-16 Jets läuft. Sie kommen aus Dänemark, aus den Niederlanden. Und diese Jets werden diesen Sommer im Himmel über der Ukraine fliegen, damit sichergestellt ist, dass die Ukraine sich weiterhin effektiv gegen die russische Aggression verteidigen kann.
Wir haben also Lieferung von zusätzlichen Patriot-Systemen, F-16-Jets, die sich in diesem Moment scheinbar auf dem Weg in die Ukraine befinden. Bedeutet das, dass Putins Lufthoheit gebrochen werden kann?
Ja, ich glaube, zum Herstellen der Luftüberlegenheit oder zum Brechen der russischen Luftüberlegenheit ist in erster Linie die Stärkung der Luftverteidigung erforderlich. Sie hatten das eingangs erwähnt. Wir haben mit Beginn des Gipfels zusammen mit unseren amerikanischen, mit unseren italienischen, mit unseren niederländischen und rumänischen Partnern nochmal ein ganz starkes Commitment zur Verstärkung der Anstrengungen für die ukrainische Luftverteidigung abgegeben. Das sind auch die Nationen, die jetzt unmittelbar moderne Luftverteidigungssysteme an die Ukraine abgegeben haben oder abgeben werden. Sie wissen, wir haben in der vergangenen Woche unser drittes Patriot-System an die ukrainischen Streitkräfte übergeben. Dazu gehört auch ein Lenkflugkörperpaket von über 100 Lenkflugkörper. Just in diesen Stunden kommen die letzten in der Ukraine an. Und wir haben in diesem Commitment auch klar gemacht, dass wir uns weiterhin dafür einsetzen und das auch faktisch hinterlegen, mit Systemen hinterlegen, dass wir die ukrainische Luftverteidigung und Flugabwehr stärken. Allein aus Deutschland werden in diesem Jahr noch mehrere IRIS-T, SLM und SLS-Systeme, also für die mittlere und kurze Reichweite, kommen. Die anderen Partner haben Flugabwehrwaffen kurzer Reichweite zugesagt. Wir werden auch in diesem Jahr noch mal Flugabwehrkanonenpanzer des Typs Gepard zur Verfügung stellen. Und all das hilft, die ukrainische Luftverteidigungsarchitektur so zu stärken, dass sie sich gegen diese Angriffe wehren kann. Und ein zweiter wichtiger Aspekt, Sie haben das angesprochen, ist die Einführung von die Stärkung der ukrainischen Luftwaffe. Auch das ist dringend erforderlich, um die russische Luftüberlegenheit zu brechen. Die Lieferung beginnt jetzt. Das ist sicherlich dann noch einiges zu tun, was infrastrukturelle Voraussetzungen anbelangt, was planerische Voraussetzungen anbelangt, was die gesamte, ich nenne das mal, Architektur eines Luftwaffeneinsatzes anbelangt, bevor wir diese F-16 tatsächlich über dem ukrainischen Himmel sehen werden, wirksam über dem ukrainischen Himmel sehen werden. Wir hoffen, dass sie dann sehr schnell dazu beitragen können, dass der Himmel über der Ukraine wieder den Ukrainern gehört.
Zu diesem Thema haben wir einige Fragen. Ich gebe hier mal eine an Sie weiter. Tobi fragt auf YouTube, wie sieht es denn mit der russischen Flugabwehr aus? Die muss ja auch in die Gleichung mit einberechnet werden. Stimmen die Berichte von horrenden Verlusten solcher Systeme auf Seite der Russen?
Also das ist total richtig. Die muss auch in die Gleichung mit einberechnet werden. Die Russen verfügen über sehr leistungsfähige, über sehr gute, sehr moderne Luftverteidigungssysteme. Wir haben aber in den letzten Wochen immer wieder die Berichte gehört und die kann ich auch bestätigen, dass es den Ukrainern gelungen ist, durch unterschiedliche Mittel, durch Raketenartillerie, aber doch auch durch weitreichende Mittel, aber auch durch Spezialkräfte, Stück für Stück die Luftverteidigungssysteme der Russen auch ausschalten, die Luftverteidigung der Russen schwächen. Und ich denke, das ist ein Trend, den wir auch in den kommenden Wochen und Monaten werden beobachten können.
Dann gibt es hier noch eine Frage zu den F-16. Hier fragt jemand auf YouTube, wie kann es denn die Ukraine schaffen, die F-16 vor der Zerstörung am Boden zu bewahren?
Ja, das ist abhängig, wie jetzt die Infrastruktur für die F-16 gestaltet wird. Die muss natürlich in erheblichem Maße geschützt werden. Ich gehe davon aus, dass man auch Flugplätze und Ausweichflugplätze in der Ukraine aufbauen wird und die dementsprechend schützen wird, die Flugzeuge schnell verlegen wird, um dort das Risiko einer Zerstörung dieser Flugzeuge zu minimieren. Weil eins ist klar, das wird natürlich ein Hauptziel der russischen Angriffsbemühungen sein.
Wir gehen mal thematisch weiter, wir bleiben aber beim Gipfel. Ebenfalls im Rahmen dieses Gipfels hat der Verteidigungsminister Boris Pistorius eine Drohneninitiative vorgestellt. Damit wolle er eine Grundlage schaffen, so sagte er, für die gemeinsame Beschaffung von Drohnen jeglicher Art aus deutscher Produktion für die ukrainischen Streitkräfte. Können Sie uns einmal sagen, um welche Drohnen geht es dabei ganz konkret und was ist das große Ziel dieser Initiative?
Also das große Ziel dieser Initiative, die wir gemeinsam mit unseren lettischen Partnern gestartet haben, ist, dass die ukrainischen Drohnenfähigkeiten gestärkt werden. Wir haben uns in den vergangenen Wochen und Monaten um Produktionskapazitäten für moderne Drohnen, für Counter-Drone-Capabilities, für Drohnenabwehrfähigkeiten eingesetzt. Wir haben jetzt sozusagen organisiert diese Produktionsmöglichkeiten und versuchen jetzt Partner zu gewinnen, die gemeinsam mit uns die Produktion von Drohnen jeglicher Art, das sind Aufklärungsdrohnen, das sind aber auch Drohnen, die zum Angriff eingesetzt werden können, die also Wirkung gegen den Gegner entfalten können, dass wir die im großen Stile ankaufen können und den ukrainischen Streitkräften zur Verfügung stellen können.
Ja, Stichwort Angriff, Stichwort Wirkung auf den Gegner. Wir sprechen hier bei ZDF heute live sehr oft über die Bilder von weitreichenden Drohnen, die Ölraffinerien auf russischem Gebiet angreifen. Das passiert ja ganz oft sehr weit im Landesinneren. Dann habe ich es richtig verstanden, dass Angriffe dieser Art auch ein Ziel dieser Initiative sind.
Die Initiative ist jetzt nicht direkt mit Angriffszielen verbunden, sondern wir stellen den Ukrainern Fähigkeiten zur Verfügung. Wie diese Fähigkeiten dann durch die Ukrainer eingesetzt werden, ist ausschließlich in der Verantwortung und in der Entscheidung der ukrainischen Streitkräfte.
Ich habe hier noch einige User-Fragen. Ich guck mal gerade, was hier thematisch noch reinpasst. Marius hat eine Frage, die hier auch bei Heute Live immer wieder viel diskutiert wird unter den Usern. Zum Thema NATO-Gipfel, inwieweit werden als Ergebnis auch Ersatzteile und Munition an die Ukraine geliefert? Wieder eher nur knapp oder dieses Mal, wie er es formuliert, richtig?
Ja, das ist jetzt kein so direktes Ergebnis des NATO-Gipfels. Es gibt ja einige echte Punkte, die für die Ukraine zugunsten der Ukraine hier beschlossen wurde. Ein ganz wesentlicher ist der Aufbau eines Hauptquartiers zur Ukraine-Unterstützung, eines Hauptquartiers, die Ukraine-Unterstützung zukünftig stark koordinieren wird, unter dem Dach der NATO, die sogenannte NATO Training and Security Assistance for Ukraine, die auch, dieses Hauptquartier wird in Deutschland stationiert sein. Wir werden in diesem Hauptquartier als Bundeswehr, als Streitkräfte, als deutsche Streitkräfte dort auch einen sehr starken Fußabdruck haben. Wir werden einen stellvertretenden Kommandeur stellen und uns in einer Größenordnung zwischen 30 bis 40 Soldatinnen und Soldaten an diesem Hauptquartier beteiligen. Und dieses Hauptquartier hat unter anderem die Aufgabe, die Ersatzteilversorgung, die Munitionsversorgung, aber auch die Ausbildung für die ukrainischen Streitkräfte effektiver und noch effizienter zu gestalten.
Und wir haben noch eine letzte Frage, nochmal mit Bitte um eine militärische Einschätzung. Es fragt jemand: Der Verlauf der Kämpfe in der Ukraine, zeigt der aktuell, dass der Verteidiger jetzt wieder im Vorteil ist?
Also das ist mir etwas zu generell. Ich glaube, das können wir in der Allgemeinheit nicht feststellen. Das ist von so vielen Faktoren abhängig. Was wir feststellen können, ist, dass es der ukrainischen Verteidigung gelungen ist, die Angriffe der russischen Streitkräfte im Moment zum Stehen zu bringen. Es ist dieses Jahr sicherlich das Jahr für die ukrainischen Streitkräfte, sich selbst wieder zu rekonstituieren, sich aufzufüllen, aufzufrischen, neue Ausbildung zu machen, dass die Rekrutierungsmaßnahmen, die seit dem Winter angelaufen sind, die seit dem Frühjahr angelaufen sind, tatsächlich zum Tragen kommen, wirksam werden, um sich dann in eine Ausgangsposition zu versetzen, die im kommenden Jahr eine größere, ich will es mal nennen, operative Freiheit erlaubt. Also die Ukrainer nicht nur auf die Verteidigung festlegt, wie das sicherlich im Moment überwiegend der Fall ist, sondern die Möglichkeiten ihnen auch wieder gibt, zeitlich und räumlich begrenzt in die Offensive zu gehen.
Und auch Ben Hodges ist uns aus Washington zugeschaltet. Hallo, Herr Hodges.
Hello, greetings from Washington.
Ja, hallo, viele Grüße aus Washington.
Vielen Dank. Herr Hodges, Teil der Gipfelabschlusserklärung ist ja auch der Satz, die Zukunft der Ukraine liegt in der NATO. Viel konkreter wird es dazu allerdings erstmal nicht. Wie bewerten Sie denn jetzt insgesamt das Signal für die Ukraine, das von diesem Gipfel ausgeht?
Well, of course, the Ukrainians knew.
Nun, die Ukrainer wussten natürlich, dass es bei diesem Gipfel keine Einladung geben würde, aber sie sind ein bisschen enttäuscht, oder ich bin enttäuscht, dass es sich nicht so anfühlt, als wären wir irgendwie näher an der ukrainischen Mitgliedschaft als vor 2 oder 4 Jahren. Es scheint immer noch so einen mangelnden Willen zu geben, in der Biden-Regierung, der amerikanischen Regierung und auch, ehrlich gesagt, in Berlin, bevor man jetzt diesen nächsten Schritt ergreift. Also das ist eine verloren gegangene Chance, wirklich ein klares Signal über die Zukunft der Ukraine und der NATO abzugeben und auch eine starke Botschaft an den Kreml zu schicken.
Ja, Sie analysieren also, dass es in der Beitrittsperspektive nicht viel Bewegung gegeben hat. Wo es allerdings Bewegung gegeben hat, sind ja die F-16-Kampfjets. Nach rund einjähriger Verzögerung haben die NATO-Partner nach US-Angaben jetzt mit dieser Lieferung der Kampfjets an die Ukraine begonnen. Das sagte US-Verteidigungsminister Antony Blinken. Wie entscheidend ist das aus Ihrer Sicht für die Lage in der Ukraine? Und was hätte zu dem ganzen Thema F-16-Kampfjets aus Ihrer Sicht anders laufen sollen?
Well,
Ich bin natürlich sehr zufrieden, dass jetzt endlich die Regierung Biden zugestimmt hat, dass die F-16-Kampfjets an die Ukraine geliefert werden. Das hätte schon vor Jahren passieren sollen. Einige unserer europäischen Bündnispartner erkennen jetzt, dass sie nicht auf die USA warten können, dass das Risiko für Europa, wenn die Ukraine verliert, das wäre ja ein Desaster. Sie können also nicht auf die Amerikaner warten. Aber da die amerikanische Regierung sich nicht klar geäußert hat, dass es unser strategisches Ziel ist, dass die Ukraine gewinnt, daher haben wir jetzt sehr inkrementelle entscheidungsschwache Entscheidungen über die Hilfe ergriffen. Obwohl die F-16 jetzt tatsächlich geliefert werden, haben wir noch nicht die Ausbildungspipeline für die ukrainischen Piloten geöffnet. Das ist jetzt noch kein volles Engagement der Amerikaner dafür, dass die Ukraine gewinnt. Und deswegen haben wir jetzt schlechte politische Entscheidungen gesehen und sehr inkrementelle Entscheidungen für die Hilfe für die Ukraine.
Das heißt, ich verstehe Sie richtig, wenn Sie sagten, ein wirklicher Fortschritt wäre es, wenn sich zum Beispiel die USA und Deutschland sehr klar für einen Sieg der Ukraine aussprechen würden, was ja bisher nicht passiert ist.
Ja, das ist genau das. Das ist genau das, was fehlt. Das strategische Ziel. Und es ist wirklich sehr schwierig, eine gute Politik zu entwickeln, wenn man kein klar definiertes strategisches Ziel hat. Und das Ziel sollte es natürlich sein, dass die Ukraine Russland besiegt und dass man zurückkommt zu der Grenze von 1999 und dass man eine russische Regierung hat, die die UN-Charta auch erfüllt. Das heißt also, die Souveränität der Ukraine respektiert Menschenrechte und das Völkerrecht. Und die Russen werden nicht dem Völkerrecht folgen, bis sie nicht verloren haben. Und wir haben so ein bisschen Angst, tatsächlich der Ukraine zu helfen, dass sie Russland besiegen. Das ist in unserem Interesse. Das ist keine Wohltätigkeit gegenüber der Ukraine. Das ist in unserem Interesse, dass wir Sicherheit und Stabilität in Europa haben. Und dafür muss die Ukraine Russland besiegen. Wenn die Ukraine das nicht schafft oder wenn der Krieg ewig weitergeht und wenn dann Millionen von Flüchtlingen aus der Ukraine nach Polen kommen und nach Deutschland, dann werden wir weitere Störungen im Bereich Nahrungsmittelversorgung haben und Energieversorgung für Millionen von Menschen. Und deswegen ist es in unserem Interesse, dass die Ukraine Russland besiegt.
Dazu eine kurze Korrektur meinerseits. Ich habe gerade fälschlicherweise den US-Außenminister Antony Blinken als US-Verteidigungsminister bezeichnet. Das ist natürlich falsch. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ich möchte gerne mit Ihnen vom NATO-Gipfel in Washington jetzt einmal noch auf die akute Lage in der Ukraine blicken, auf die Lage an der Front. Herr Freuding sagte ja gerade, dass zumindest an einigen Stellen es so aussieht, als ob die russische Offensive zumindest mal ins Stocken geraten sei. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?
Well, of course, General Freuding is.
Natürlich, General Freuding. Also ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich habe ihn schon während der letzten Jahre zugehört und er ist sehr klar. Und die Bundeswehr und der Verteidigungsminister können sich wirklich schätzen, jemanden mit so viel Talent und Fachwissen zu haben. Ich stimme ihm zu in seiner Analyse. Wir wissen jetzt schon seit einiger Zeit, dass Russland nicht die Fähigkeit hat, die Ukraine zu besiegen. Das sieht nicht so aus im Moment. Oder zumindest die Ukraine wirklich rauszukegeln. Über 8 Monate, als es keine amerikanische Hilfe für die Ukraine gab, da konnten die Russen immer noch keine signifikanten Vorstöße machen, entweder in der Gegend um Kharkiv oder in der Ostukraine. Das Einzige, was sie machen konnten, war weiterhin Raketen auf zivile Ziele und Infrastruktur zu schießen und unschuldige Menschen zu töten. Ich denke, General Freuding hat recht. Ich sehe keinen signifikanten Durchbruch in den nächsten Monaten. Es ist eine Chance für die Ukraine, die Situation zu stabilisieren und die eigenen Kräfte wieder aufzubauen. Die brauchen mehr Kräfte, sodass sie wirklich auch besser rotieren können. Einige dieser Einheiten, die kämpfen schon seit so langer Zeit. Und dies ist jetzt eine Chance, das auch zu tun und zu rotieren. Und es ist eine Chance für uns, die Munitionsproduktion zu erhöhen und auch der Ukraine die Möglichkeiten zu geben, die sie braucht.
Wir hatten ja eben auch schon über die ukrainische Taktik gesprochen, immer wieder Teile im russischen Hinterland anzugreifen, also zum Beispiel Öllager oder auch die Krim zu beschießen mit solchen Drohnen. Das war eben Teil des Gesprächs. Es gibt Stimmen, die kritisieren, dass diese Angriffe eigentlich nur wie Nadelstiche wirken, wenig koordiniert sind und keine echte Strategie haben. Wie bewerten Sie diese Art von Gegenangriff?
Well, I think these are essential.
Ich denke, die sind wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Teil, um Russland zu besiegen. Und dazu muss man einfach die russischen Fähigkeiten stören, Öl und Gas zu exportieren. Und die exportieren ja vor allen Dingen nach Indien und China. Wenn wir deren Fähigkeit, das zu tun, reduzieren, dann haben die einfach weniger finanzielle Ressourcen in Russland, um Munition aus Nordkorea zu kaufen oder Drohnen aus dem Iran oder Komponenten aus China. Also der wirtschaftliche Aspekt dieses Krieges ist genauso wichtig wie der rein militärische Aspekt. Ich hätte es natürlich gern, wenn die Ukraine größere Möglichkeiten hätte, um mehr in dieser Richtung zu tun. Und ich denke, die Vereinigten Staaten sollte alle Beschränkungen aufheben, was die ukrainischen Möglichkeiten angeht, diese Waffen zu nutzen. Also wir sollten den Ukrainern die Möglichkeit geben, alle Ziele, die sie wollen, anzugreifen in Russland mit allen Waffen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir im Westen diese Schattenflotte Russlands stoppen, die russisches Öl und Gas aus der Ostsee und aus der Schwarzen See transportieren. Die gehen ja primär nach Indien und nach China. Und das wäre ein großer Teil der wirtschaftlichen Isolierung Russlands. Also wir brauchen eine umfassende Strategie, die wirtschaftliche Instrumente nutzt und auch militärische Instrumente. Und beides braucht man, damit die Ukraine gewinnt.
Ja, und wenn man mal in die Zukunft blickt, dann interessiert viele unserer User und Userinnen immer wieder auch das Thema US-Wahlen. Das ist ja gerade ein medial sehr großes Thema und wir haben hier verschiedene Fragen zu. Ich versuche das mal zusammenzufassen. General Hodges, halten Sie die Unterstützung der Ukraine auch über die nächsten Jahre gesichert? Und jemand anders fragt, wie kritisch sehen Sie eine mögliche Wiederwahl Trumps hinsichtlich der Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit der NATO?
Das sind sehr gute Fragen und das sind genau die Fragen, die ich in den letzten zwei Tagen hier in Washington beim Gipfel und den öffentlichen Foren immer wieder gehört habe. Alle machen sich Sorgen über das amerikanische Engagement gegenüber der Ukraine und der NATO, wenn es eine neue Regierung Trump gibt. Und es gibt einen Grund, sich Sorgen zu machen. Wir wissen, wie es beim letzten Mal war, als Trump Präsident war. Er war sehr disruptiv in Bezug auf die NATO. Das war in meinem Leben der erste Präsident irgendeiner Partei, der ein Fragezeichen hinter Amerikas Engagement in der NATO gemacht hat. Also es ist wichtig, dass die Europäer, die Amerikaner überzeugen, ob es jetzt Präsident Biden oder Präsident Harris oder Präsident Trump wird, dass sie auch verstehen und dass sie auch zu schätzen wissen, dass Amerika verbunden bleibt mit Europa und involviert bleibt in Europa, was die Sicherheit Europas angeht. Der amerikanische Wohlstand hängt ab vom europäischen Wohlstand, das heißt europäische Stabilität und Sicherheit. Es ist also wichtig für die europäischen Führer, dass sie alles tun, was sie können, um ihre eigenen Verteidigungsfähigkeiten stärken und auch die amerikanische Regierung zu überzeugen, dass es in Amerikas Interesse ist, dass wir verbunden bleiben mit Europa. Präsident Biden hat das ganz klar gesagt. Er steht hinter der NATO. Das wird sich nicht verändern, solange er der Präsident ist. Bei Herrn Trump ist das weniger klar. Die amerikanischen Führer sollten also sicherstellen, dass er auch weiß, dass es in Amerikas Interesse ist, integriert zu bleiben in der NATO. Die meisten Kongressmitglieder selbst, die Republikaner, die meisten jedenfalls wissen, dass es in unserem Vorteil ist, in unserem strategischen Interesse ist, dass wir eng verbunden sind mit dem Bündnis. Aber die Tatsache, dass sich überhaupt jemand diese Frage stellt, heißt doch, dass es da ein gewisses Zögern gibt.
Ja, Sie sprechen da etwas an, auf das ich jetzt gekommen wäre, nämlich eine eigene, stärkere europäische Absicherung. Hat sich ja auch am Rande des Gipfels ergeben. Die USA und Deutschland haben präsentiert, dass die USA ab 2026 Marschflugkörper vom Typ Tomahawk, SM-6 und Überschallraketen, die noch in der Entwicklung sind, und andere weitreichende Waffen in Deutschland stationieren wollen, zumindest vorübergehend, bis Deutschland entsprechend eigene Waffen habe. Und Olaf Scholz sagt dazu das hier.
Die Vereinigten Staaten haben entschieden, Präzisionswaffen in Deutschland zu stationieren, was ich für eine sehr gute Entscheidung halte. Und es passt zu den Entscheidungen, die wir bisher getroffen haben. Sie finden das auch in der Sicherheitsstrategie der deutschen Regierung und in den Vereinbarungen, die wir alle miteinander haben werden, zum Beispiel mit dem Vereinigten Königreich und Frankreich, um unsere eigenen Langstrecken-Präzisionswaffen zu entwickeln. Es geht um Abschreckung, also um die Sicherung von Frieden. Und es ist notwendig und eine wichtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt.
Ja, Kanzler Scholz ist also überzeugt von dieser Entscheidung, Marschflugkörper in Deutschland zu lagern. Was denken Sie, ist das ein wichtiges Mittel der Abschreckung oder könnte das auch Auslöser eines neuen Wettrüstens mit Russland sein?
Nun, zunächst mal herzlichen Glückwunsch an die deutsche Regierung, dass sie erkannt hat, dass das eine sehr wichtige Fähigkeitenlücke gewesen ist, die gefüllt werden muss. Russland hat ja das INF-Abkommen vor 7 Jahren gekündigt und das ist eine Entscheidung, die schon vor Jahren getroffen werden sollen. Denn Russland hat ja solche Fähigkeiten in Königsberg, in Kaliningrad aufgebaut, die bedrohen die europäische Sicherheit. Und das sind jetzt die USA, die reagieren auf eine Notwendigkeit, die die europäischen Bündnispartner geäußert haben. Und da gibt es ein Projekt mit Deutschland, Frankreich, Polen und ich glaube auch mit Italien, um eigene Fähigkeiten zu entwickeln, die in ein paar Jahren geliefert werden. Das ist ein klares Ja, dass wir diese Fähigkeiten liefern müssen, um etwas der russischen Bedrohung entgegenzustellen. Und man muss klar machen, dass man dafür bereit ist. Wenn wir diese Fähigkeiten nicht hätten in Deutschland und in Übereinstimmung mit Deutschland, dann wären wir alle sehr verwundbar gegenüber Russland, dass ja solche Waffen aus Königsberg einsetzen könnte und die im Übrigen auch das INF-Abkommen verletzen würden, was es ja nicht mehr gibt.
Welche Reaktionen erwarten Sie denn von russischer Seite auf diese Entscheidung, die die USA und Deutschland da jetzt verkündet haben?
Well, of course,
natürlich wird sich Russland beschweren, das machen sie ja immer. Sie werden die Wahrheit verdrehen. Und sie werden neue Erklärungen finden und sie werden versuchen, den Westen als provokativ darzustellen. Aber denken Sie daran, es war Russland, dass das INF-Abkommen, das Mittelstreckenabkommen, gebrochen hat vor 7 Jahren. Die deutsche Regierung wusste, dass die Russen das INF-Abkommen verletzten und die deutsche Regierung hat nichts gemacht. Sie hätten das schon vor Jahren aufbringen sollen. Die Regierung Scholz, die gegenwärtige deutsche Regierung, spricht das jetzt an und das ist genau der richtige Weg. Ich denke, die wahrscheinliche Reaktion Russlands wird das sein, dass sie viel Krach machen, aber es gibt nichts, was sie dagegen tun können. Es ist einfach mal Zeit, dass wir anerkennen, dass die Art und Weise, wie man mit einem Schläger umgeht, darin besteht, dass man sich groß machen muss. Russland ist ja schon im Krieg mit uns. Die sabotieren uns, wir wissen. Also das wissen wir aus geheimdienstlichen Quellen. Sie wollten Herrn Pappenberger von Rheinmetall ermorden und sie haben Wahlen manipuliert und sie verletzen das Völkerrecht immer, wenn es um das sichere Fliegen angeht. GPS für kommerzielle Luftfahrt wird gestört von den Russen. Das machen sie die ganze Zeit. Und wenn wir nicht reagieren und die Russen die Konsequenzen spüren lassen, dann wird das weitergehen. Und die sind jetzt schon im Krieg mit uns und wir müssen entsprechend reagieren.
Sie sagen also, eine Stationierung von weitreichenden Waffen in Deutschland sei wichtig. Hier im Chat fragen trotzdem noch User nach anderen Lösungen, zum Beispiel bei YouTube. Welche nicht-militärischen Möglichkeiten gibt es noch, sei es durch diplomatische Bemühungen oder weitere Sanktionen? Gerade dieser Ruf nach diplomatischen Verhandlungen wird ja in einigen Kreisen immer lauter.
Well, of course, your listeners know.
Ja, natürlich, Ihre Zuhörer wissen, dass wir seit Jahren schon mit Russland gearbeitet haben, in verschiedenen Foren, Verhandlungen. Deutschland war da an der Spitze der Minsk-Abkommen und von Minsk-II-Verhandlungen mit Russland und der Ukraine. Aber Russland hat ganz klar gesagt, dass sie kein Interesse haben, irgendwelchen Abkommen zu folgen. Die interessieren sich nur für Verhandlungen, wenn es ihrem eigenen Vorteil nutzt. Präsident Putin hat vor kurzem gesagt, ja, er würde gerne über die Ukraine verhandeln, solange Russland das ganze Territorium behält, was sie jetzt schon besetzen, und die Krim auch, und wenn die Ukraine nicht zur NATO stößt. Was für Verhandlungen sollen das denn sein? Russland hat das INF-Abkommen gebrochen und all die verschiedenen Abkommen. Natürlich würden wir alle viel lieber vollständigen Frieden und Sicherheit haben, aber das bekommen wir mit Russland nicht, bevor wir nicht den Russen zeigen, dass wir stark sind und dass wir aus einer Position der Stärke heraus verhandeln. Unglücklicherweise ist es normalerweise so, dass der Westen immer verhandelt mit Russland aus einer Position der Schwäche. Und so verhandelt man einfach nicht mit den Russen.
Ja, und eben kam eine Einmeldung rein, dass der Präsident der Ukraine, Selenskyj, gesagt hat, wir brauchen einen zweiten Peace Summit in diesem Jahr, also eine zweite Konferenz zum Frieden in der Ukraine. Was bedeutet das ganz konkret?
Ja, ich denke, es war wichtig, dass es diesen ersten Friedensgipfel gab. Über 100 Nationen war da und die alle haben übereingestimmt, dass Russland der Aggressor ist und dass Russland die ukrainische Souveränität und die UN-Charta respektieren muss. Solange Nationen weiterhin sich klar so äußern in Bezug auf, was Russland tun muss, um die UN-Charta zu erfüllen, solange sind Verhandlungen angemessen. Aber es wäre ein großer Fehler für uns, die Ukraine unter Druck zu setzen, irgendwelche Verhandlungen zu akzeptieren, wo Russland noch belohnt wird für seinen Verstoß gegen das Völkerrecht und für seine illegale Annexion der Krim. Das löst nichts. Das verlängert nur den Konflikt und das löst überhaupt nichts. Ich denke, wir sollten wirklich Russlands Position anschauen. Nach zehn Jahren, wo die jeden Vorteil hatten, kontrollieren die immer noch erst 18% der Fläche der Ukraine. Die haben 500.000 Soldaten verloren. Die Marine hat schlimme Verluste eingesteckt, deren Luftwaffe hat nicht die Lufthoheit erreicht, ohne dass wir im Westen wirklich geholfen haben, dass die Ukraine gewinnt. Wir haben nicht alle wirtschaftlichen Instrumente genutzt. Wir haben nicht alles geliefert, was die Ukraine braucht, um zu gewinnen. Ich denke, Russland ist nicht in einer Position zu verlangen, was sie gerade verlangen. Und die Ukraine ist, es ist, glaube ich, im besten Interesse von uns allen, nicht nur der Ukraine, dass wir der Ukraine helfen, Russland zu besiegen, die Russen zurückzuwerfen auf die Grenze von 1991. Und wir können dann darüber verhandeln, dass Russland die Tausende von gekidnappten ukrainischen Kindern zurückgibt. Und wie wird Russland dann für den Neuaufbau der Ukraine bezahlt? Und dann könnte man darüber verhandeln, dass die Russen lernen, in ihren eigenen Grenzen zu leben. Das wäre eine sinnvolle Verhandlung.
Ihr habt es gehört. Was die NATO-Beitrittsperspektive der Ukraine angeht, gäbe es bisher nicht viel Bewegung, sagt Ex-US-General Ben Hodges. Er nennt es auch eine verloren gegangene Chance, eine starke Botschaft an den Kreml zu schicken. Generalmajor Christian Freuding glaubt, dass die Ukraine ihre Lufthoheit zurückgewinnen kann. Dafür sei aber eine Stärkung der Luftverteidigung erforderlich. Bevor die zugesicherten F-16-Kampfjets im Sommer in der Ukraine eingesetzt werden können, sei jedoch noch einiges zu tun, was die infrastrukturelle und planerische Voraussetzung betrifft. Die vom Bundesverteidigungsminister Pistorius vorgestellte Drohneninitiative in Kooperation mit Lettland diene dazu, die Drohnenfähigkeiten der Ukraine zu stärken, sagt Generalmajor Christian Freuding. Aktuell würden Produktionsmöglichkeiten dafür gesucht. In unseren Streams zeigen wir mit detaillierten Karten den aktuellen Frontverlauf und sprechen über Entwicklungen und Hintergründe. Also schaut auf jeden Fall mal auf YouTube und in der ZDF-Heute-App vorbei. Da gibt's jeden Donnerstag um 19.30 Uhr unser Ukraine-Update mit wechselnden Militärexperten und Expertinnen, die ihr selbst befragen könnt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.